Vor 8 Jahren, da hat Oliver Zeitler seine Karriere beendet. Und zwar als Schwimmer. Und was dann folgte, ist eine Geschichte, wie man sie im internationalen Rudersport noch nie erlebt hat. Als Neueinsteiger in der Zwischenzeit 3-mal Weltmeister, 3-mal Europameister. Und was fehlt da noch? Eine olympische Medaille. Vor 3 Jahren in Tokio hat es nicht funktioniert. Das will er nun heute nachholen. Oliver Zeitler liegt vorne. Es geht auf die letzten 200 Meter. Und jetzt wird es richtig laut hier. Unzählige deutsche Ruderfans feuern ihn an. Gibt es dann doch noch die erhoffte Goldmedaille? Jawohl, Simon van Dorp, er fällt zurück. Muss jetzt sogar um die Silbermedaille kämpfen. Es ist eine Demonstration. Es ist ein Auftritt von Oliver Zeitler, der zeigt, dass er derjenige ist, der hier das Feld bestimmt. Er ist die klare Nummer 1. Er zeigt, wie es gemacht wird. Und wie wird es gemacht? So wird's gemacht. Es sind noch 3-4 Schläge. Dann ist er da. Und dann ist er Olympiasieger. Oliver Zeitler. In diesem Augenblick ist es soweit. Goldmedaille für den Rudergiganten aus München. Und was für ein Vorsprung. Silbermedaille. Dann sogar noch für den Belarussen Zalati. Und Bronze nur für Simon van Dorp. Oliver Zeitler hat sofort die Kappe erstmal vom Kopf gerissen. Ansonsten keine Reaktion. Auch noch kein Gruß zu irgendjemandem. Derzeit ist er einfach nur kaputt. Aber mit Sicherheit überglücklich. Der Weltmeister, der Olympiasieger ist auch der Weltmeister. Oliver Zeitler holt Gold im Männereiner.
Was für eine Geschichte, oder? Oliver Zeitler, was für ein goldener Start auch in dieses Wochenende, weil das war noch längst nicht alles.
Hallo, ich bin Pauline Starke und hier kommt der Sportschau Olympia Podcast.
Tag 8 mit Kerstin Hermes und Moritz Kasalet.
Die Judoka mit Pauline Starke kämpfen heute noch um Bronze im Mixteam und Gold für Deutschland hatten wir ja genauso gebucht, gab es natürlich auch am Schloss von Versailles.
Und jetzt kommt gleich die Wertung, während Jessica von Bredow-Werndl grüßt gerade und noch einmal freundlich ins Publikum winkt. Und da werden die Noten sortiert und dann haben wir 79,954. Das reicht! Das reicht! Das ist Gold für Deutschland! Das war eine Millimeter, es war eine Dezimalentscheidung. Was haben wir gezittert hier auf der Tribüne? Unglaublich, da dachten wir, die 80%, das ist doch kein Thema für dieses Weltklasse-Paar. Und dann passiert das, dass die beiden wirklich völlig verklemmen, als würden sie eisig werden im Dressurwerk. Und dann retten sie es mit minimalem Vorsprung gegenüber den zweitplatzierten Dänen und Großbritannien auf Platz 3. Glückwunsch an Frederik Wandres, Isabel Wert und Jessica von Bredow-Werndl. Gold für Deutschland mit der Dressurmannschaft.
Sag mal, unsere Reiter wirken auch ein bisschen dressiert, oder? Die liefern einfach ab. Das war jetzt das 15. Olympiagold für eine deutsche Dressurmannschaft. Und das insgesamt 8. für Isabel Wert. Das ist der neue deutsche Rekord.
Das war Wahnsinn. Ich war schon ein Stück weit, ich dachte, oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Und es ist super, wunderbar. Ich glaube, es hat noch nie eine knappere Entscheidung gegeben in der Mannschaft. Es ist mega, super.
Und wie muss das für Ruderer Oliver Zeitler gewesen sein? Von ihm haben doch eigentlich auch alle die Goldmedaille irgendwie erwartet.
Ja, und wir haben ja eben von unserem Reporter Jan Dittjogaard gehört, das kann auch ganz schnell mal schiefgehen. Ich erinnere mich selber an Tokio vor 3 Jahren, da war ich dabei an der Regattastrecke. Da hat er diese Welle erwischt und dann war es vorbei. Mm. Ihm fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Ruderjugend quasi, weil er ja erst vergleichsweise spät mit dem Sport angefangen hat und damit auch die Erfahrung, sich an so ungünstige Wetterbedingungen zu gewöhnen.
Ja, aber hier in Paris war das Wasser heute spiegelglatt und Oliver Zeitler, dieser riesige, muskelbepackte Typ, der oft so kühl und beherrscht rüberkommt, obwohl er so einen sensiblen Charakter hat, konnte endlich mal loslassen und im Ziel liefen dann auch die Tränen und danach war er gleich bei Juliane Möcklinghoff.
Wie viele Steine sind dir vom Herzen gefallen, als du über die Ziellinie gefahren bist?
Sehr viele, aber ich muss sagen, dass ich auch erstmal den Moment so ein bisschen realisieren musste, weil das Rennen verging wie im Flug. Ich habe einfach nur blind meinen Rennplan umgesetzt heute, also eigentlich genau das, wie ich es machen sollte. Da waren keine Gedanken an irgendetwas anderes, kein Druck, ich habe es einfach genossen und es war eine wahnsinnig coole Erfahrung und besonders die letzten 500 Meter, wenn man dann die Olli- und Deutschland-Schreie von der Tribüne gehört hat, das hat mich einfach fliegen lassen heute.
Ja, das hat man auch gesehen. Dein Vater hat auf den letzten 300, da ist er hier gehüpft vor Freude und da war einfach klar, da kommt keiner mehr dran vorbei. Hast du das auch, wann hast du realisiert, das wird's heute?
Nach 1000 Metern habe ich schon gemerkt, dass ich noch relativ locker bin und alles, was der Holländer da auf mich versucht, easy abwehren kann. Und als ich dann, wie gesagt, auf die letzten 500 Meter gegangen bin, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt 30 Schläge für mich und dann nochmal 30 für meine Freundin und dann bin ich im Ziel. Und das war genau der Rennplan und wir haben es gemacht.
Wie wird denn jetzt gefeiert? Deine Freundin ist ja auch hier, ist auch hier mit akkreditiert. Was ist jetzt los bei euch?
Also ich werde jetzt erstmal mein Boot hier zusammenpacken. Dann werde ich noch meine Freunde hoffentlich hinter der Tribüne abpassen, die jetzt auch schon lange gewartet haben auf mich. Und dann werden wir mit Sicherheit heute das eine oder andere alkoholische Getränk auch trinken. Ich glaube, das gehört dazu nach über einem Jahr Abstinenz, dass man dann auch mal ein bisschen Gas gibt.
Oh, da reicht ja ein Bier, da bist du schon Knülle, oder?
Nach der Statur doch nicht, nie im Leben.
Stimmt, eigentlich auch. Übrigens, der Deutschlandachter ist guter Vierter geworden. Das hätten viele wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten, aber das war richtig gut. Gold ging an Großbritannien.
So, und zwei Goldmedaillen eben bis hierher für Deutschland an diesem Samstag und eine weitere Chance gibt es ja noch im Zehnkampf. Wie sieht's da aktuell für Leo Neugebauer aus, den großen Favoriten, Volker Hirt im Stade de France?
Das Tor zu Gold war weit offen und ist jetzt ein bisschen enger geworden, denn wir haben auf einmal einen, der über sich hinauswächst. Es ist Markus Roth, der Norweger, ist jetzt Zweiter mit einem Rückstand von 139 Punkten. Er ist der bessere Speerwerfer und er ist der bessere 1500-Meter-Läufer. Also, das wird nochmal ganz, ganz eng. Markus Roth hat sich jetzt tatsächlich mit diesem Stabhochsprung mit an die Spitze gesetzt und könnte nochmal Leo Neugebauer, der nach wie vor natürlich weit in Führung ist, nochmal gefährlich werden, denn die letzten beiden Disziplinen sind nicht unbedingt die ganz starken, vor allem der 1500-Meter-Lauf, nicht die ganz starke Disziplin des bärigen, bulligen Leo Neugebauer.
Danke, Volker. Also die Entscheidung fällt heute Abend und die ganze Geschichte hört ihr dann natürlich morgen früh in unserem täglichen Morgen-Update in der ARD Audiothek.
Eine tolle olympische Geschichte hat über viele Jahre auch Beachvolleyballstar Laura Ludwig geschrieben, aber ihre fünften Olympischen Spiele sind jetzt leider schon früh vorbei, nach der dritten Niederlage mit ihrer neuen Partnerin Luisa Lippmann.
Wir haben es aber nicht geschafft, hier Konstanz in unseren Spiel überhaupt reinzugeben. Das ist so schade, aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem super stolz, dass wir zusammen das machen konnten und das erleben durften. Gerade in diesem Stadion, diese Olympics, das ist wirklich nochmal ein heftiger, ja, ist einfach heftiger als alles andere und das muss man erlebt haben und gelebt haben und das haben wir zumindest nochmal mit dem dritten Spiel, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat für den Sieg, aber natürlich ist eine kleine Enttäuschung da. Oh, jetzt muss ich erstmal runterkommen.
Heftig, ne? Das sagt die Frau, die in Brasilien an der Copacabana Gold gewonnen hat. Da denkt man eigentlich, mehr kann ich, aber Paris scheint noch geiler zu sein.
Ja, also die schwärmen ja alle so dermaßen. Ja. Das zweite deutsche Frauenteam, Svenja Müller und Sinja Tillmann, steht übrigens im Achtelfinale.
Übrigens, was ich immer mal sagen wollte, ich bin jetzt mehrfach gefragt worden, auch so auf privater Ebene. Wir haben ja relativ früh in diesem Podcast, letzte Woche darüber gesprochen, dass du mir ein Croissant mitgebracht hattest, was ich nicht gegessen habe.
Ja.
Was dann hier noch lag. Was ist eigentlich aus dem Croissant geworden?
Ja, das interessiert mich übrigens auch.
Ich hab's gegessen.
Wann?
Weiß ich nicht mehr.
Oh.
Irgendwann.
und ging war, noch? Ja, also ich meine, du lebst noch.
Ich lebe, war aber so, ja. Aber ich wollte es nicht wegwerfen.
Ja, natürlich. Ich aber meine, ich hab's dir geschenkt.
Ich sag mal so, ein Schokoladencroissant auf französischem Boden kann eigentlich nicht schlecht schmecken. War schon okay. Obwohl, das heißt ja hier Pain au Chocolat, also Pain geschrieben wie Pain, Englisch Schmerz. Möchte den Zusammenhang jetzt nicht herstellen, aber fiel mir gerade dazu ein.
Lass uns über was anderes reden vielleicht.
Denn mit anderen auch.
Ja, mit anderen, denn wir haben ja Besuch und wir freuen uns wirklich sehr, weil sie eine sehr, sehr weite Anreise hatten. Unsere beiden deutschen Surfer, Camilla Kemp und Tim Elter, sind aus Tahiti endlich nach Paris gereist und hier angekommen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Und ihr seid gerade hier richtig geflasht reingekommen in unser kleines Studio, in diesem Rugby-Stadion, in dem dieses deutsche Haus ja befindet und seid direkt reingegangen in den Innenraum und war total
bewältigt.
Bam. Ja. Warum?
Es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend zu sehen, dass hier nachher unten 2000 Fans stehen und wegen uns hier sind und uns supporten. Und auch, dass die deutsche Mannschaft hier die Chance hat, in so einem Gebäude zu feiern, ist der Hammer.
Ja. So viele Fans gab es auf Tahiti offenbar dann nicht, die euch zugejubelt haben?
Nee? Nee, es war schon sehr viel weniger als hier auf jeden Fall. Ich meine, alle Fans mussten ja auf Boote bis draußen gefahren werden, damit sie das Surfen sich anschauen. Deswegen, es war schon sehr viel kleiner. Also wir sind auf jeden Fall beeindruckt von allem, was hier gerade passiert. Und,
Aber hört ihr auf dem Wasser Support?
Ja, also in der Regel ist es so, die Boote, man muss sich das so vorstellen, die Welle bricht über ein Riff, das ist flach und direkt daneben ist ein Channel. Das bedeutet, dass das Riff etwas ausgefräster ist und tiefer ist. Man muss sich das so vorstellen wie ein Fluss. Du hast Flussbetten, die sind flacher und dann gibt es manche Stellen, da ist es tiefer. Und in den tiefen Stellen, da sind die Boote und da sind die Leute drauf. Und wenn jemand eine gute Welle surft oder einen guten Score zieht, dann wird auf jeden Fall gejubelt und gepfiffen. Und es ist auch so, wenn eine große Welle kommt, sieht man die vom Boot zuerst. Und dann hört man die Leute immer pfeifen, woraufhin man dann das Signal hat, aha, okay, wir müssen jetzt raussprinten, um die nächste Welle zu nehmen.
Und was natürlich auch sehr, sehr cool ist, ist, dass unsere Surf-Community sich auch super viel unterstützt und dass alle Surfer dabei sind. Und wenn jemand eben eine gute Welle hat, dann feiern alle, egal aus welcher Nation.
Ja, aber ich merke schon, also obwohl jetzt vielleicht von Olympiastimmung gar nicht so wahnsinnig viel angekommen ist auf Tahiti, das hat uns unser Reporter auch schon erzählt, aber das klingt trotzdem nach einem großen Abenteuer, was ihr da jetzt hinter euch habt irgendwie.
Definitiv, also dort in der Lage zu sein, Olympia zu hosten für Surfen, war der Hammer, weil wir halt so ein bisschen, wir waren Teil davon. Der Surfsport konnte endlich zeigen, wozu wir in der Lage sind, was für krasse Aufnahmen da überhaupt entstehen und wie sehr naturverbunden wir sind. Und das ganze Szenario ist einfach der Hammer. Man hat diese magischen Berge im Hintergrund, diese Welle, die über tausende Kilometer übers Meer anreist, bricht dort und macht diese perfekte linke Röhre quasi, die man surfen muss. Und es ist einfach wunderschön und Olympia hin oder her. Auch wenn man so dorthin fliegt, ist es einfach der Hammer.
Ja, ich bin überrascht, weil ihr ja doch ganz viel an so paradiesischen Orten unterwegs seid. Und warum ist denn Tahiti jetzt nochmal so was Besonderes?
Das ist eine super ikonische Welle. Es ist einer der gefährlichsten Wellen der Welt. Und noch nicht sehr viele Events wurden da ausgestrahlt, gerade auf der Frauenseite. Und es ist ein Privileg, auf so einer großen Bühne wie Olympia dann auch noch auf so einer großen Welle zu surfen. Und deswegen ist es für jeden Surfer, war das der Traum.
Was macht denn diese Welle so besonders und so schön?
Also wie ich eben schon meinte, sie kommt über tausende Kilometern durch den Südpazifik an. Das ist entscheidend, weil je länger die Welle anreißt, desto mehr Kraft trägt sie in sich. Und dann ist es so, dass sie aus sehr tiefem Wasser sehr ruckartig auf sehr flaches Wasser trifft. Was passiert ist, die Wassermasse wird ausgebremst und baut sich auf. Und diese Welle bricht auf wenigen Meter tiefen Korallenriff und wirft es gibt linke und rechte Wellen, diese ist eine linke Welle und wirft eine Röhre. Und das nennt sich Tube Surfen in Surfsprache und das ist so das Manöver, von dem jeder Surfer, selbst ein Surfanfänger, träumt, irgendwann zu können.
Und ihr seid ja eine halbe Stunde, glaube ich, habt ihr Zeit.
Ja.
Und wenn ihr dann auf eurem Brett sitzt, woran erkennt ihr, jetzt ist die Welle, die ich brauche, die ich surfe?
Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Jahre, die man sich erarbeiten muss. Also dieses Feeling und dieses Gespür für die gute Welle, um die gute Welle zu finden, kann man, glaube ich, wirklich nur durch Zeit im Wasser irgendwie sich erarbeiten. Und das haben wir beide schon von klein auf gelernt und deswegen haben wir dieses Gespür. Aber man kann es fast gar nicht erklären. Es ist echt wirklich wie so ein Bauchgefühl und man weiß dann, ob die gute Welle kommt oder nicht.
Über eine Sache, Tim, müssen wir natürlich noch reden, denn wir haben ja deinen blanken Hintern gesehen. Das Video ist viral gegangen. Was war da los?
Ich wusste, dass diese Frage kommt. Also es war so, ich bin die erste Runde dort gesurft, der Eröffnungsheat der Olympiade. Ich bin gestürzt und mir hat es die Hose ruckartig vom Leib gerissen, bis unter die Knie. Ich habe sie gerade noch so wieder hoch genug gerissen und dann musste ich aber eine Welle tauchen und ich dachte mir, okay, wenn der Kameramann jetzt auf meinen Hintern zielt, dann geht das viral, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Bild so um die ganze Welt geht und das, also es gibt jetzt sogar schon Merchandising von diesem Bild. Ich stehe dazu, ich finde, es sind Sachen, die passieren im Sport, es ist lustig, aber ich mache den Knoten das nächste Mal fester.
Was sind eigentlich so die häufigsten Klischees, die ihr über Surfer hört?
Surfen ist eine Sportart, die extrem sexy rüberkommt im Lifestyle. Also man muss sich das so vorstellen, die Wahnvorstellung, die alle haben, ist ein Surfer-Dude in Boardshorts und eine blonde Surferin im Bikini kommt aus dem T2 gesprungen am Strand, schnappt ihr Surfbrett, geht surfen und danach wird ein Barbecue am Strand gemacht und Bier dazu getrunken.
So genau so ist es
so
doch,
ist
oder?
Es gar nicht.
Genau, ja, genau so ist es nicht. Im Profisport Surfen hat sich extrem professionalisiert, viel mehr als Snowboarden und Skaten in den letzten Jahren. Diese Sportarten, die so ein bisschen so als Hipster anerkannt wurden. Und es wird immer ernster. Also die Top-Elite, das sind alle Sportler, die komplett clean sind, die ihr Leben da reinstecken und wirklich 25 bis 35 Stunden die Woche trainieren. Und da gehören wir dazu.
Ja, und ihr beide kommt jetzt nicht aus Rothenburg ob der Tauber oder Neustadt an der Weinstraße oder Castrop-Rauxel, sondern ihr beide seid schon mit dem Duft und dem Sound des Meeres aufgewachsen. Du bist auf Fuerteventura geboren, Tim, und du an der portugiesischen Atlantikküste. Also geht eine Surferkarriere nur unter solchen Voraussetzungen? Also über einen Urlaub am Meer kann man es, glaube ich, nicht lernen.
Also jetzt ist natürlich dadurch, dass so viele Wavepools aufmachen und diese neue Technologie in unsere Surfsport reinkommt, ist es natürlich sehr viel einfacher für...
Also in den Städten quasi, genau, da wo Wasser ist.
Auch für deutsche Surfer zum Beispiel, sich das von klein auf irgendwie anzuarbeiten. Es ist natürlich wichtig, dass man so viel Zeit am Meer verbringt wie möglich. Das gehört natürlich dazu. Egal was jetzt passiert in Zukunft, das Meer ist, wo wir uns am wohlsten fühlen. Und da muss man sich eben alles anarbeiten und alles erlernen.
Was Camilla angesprochen hat mit den neuen Technologien, das bezieht sich vor allem halt auf die Städte, die vom Meer weit weg sind. Also wir haben jetzt in Deutschland den ersten Wavepark, Surftown München, direkt in der Nähe vom Flughafen. Das Entscheidende bei diesen Städten ist, dass man den Technikaspekt trainieren kann. Im Meer ist jede Welle anders. Man wird nie zwei identische Wellen finden. Im Pool kann man diese auf Knopfdruck abspielen lassen und an spezifischen Manövern oder sogar Manöver runterbrechen und das lernen. Und das wird die nächsten Generationen, vor allem die jungen Generationen, hoffe ich sehr beeinflussen. Aber auch das bringt nichts, wenn man nicht dann im Urlaub ans Meer fährt und dieses Wellenlesen übt. Weil technisch gute Surfer müssen diese Instinkte haben, die gute Welle zu finden.
Wir haben jetzt viel geschwärmt über euren Sport und von Tahiti, aber wir haben auch mitbekommen, dass es mindestens ein großes Ärgernis gibt, zumindest für dich, Camilla, nämlich die Gleichberechtigung. Du hast da etliche Beispiele aufgezählt, wie du als Frau diskriminiert wirst, und das fängt wie in vielen anderen Sportarten auch an mit der Bezahlung, hört beim Mansplaining auf. Was erlebst du so in deinem Surferinnenalltag?
Ja, als erstes möchte ich natürlich sagen, dass es sehr viel besser geworden ist. Also ich glaube, dass unsere Sportart durch ganz, ganz viele schöne Weiterentwicklungen durchgegangen ist, und es ist auf jeden Fall sehr viel besser geworden.
Was meinst du da mit den Weiterentwicklungen?
Es ist natürlich, wir haben jetzt gleichberechtigte Spots bei den Olympic Games, was super war. Wir haben Prize Money, die jetzt sehr ähnlich sind oder auf jeden Fall nah dran kommen. Und Sponsoring wird jetzt auch schon mal mehr in die Richtung von Performance gegeben und nicht Aussehen. Aber ich glaube, dass es einfach noch so viel gibt, wo man dran arbeiten kann. Ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft mehr Schiedsrichterinnen gibt im Surfen, Coaches. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was man noch machen kann. Und ich glaube, dass die Sportart auch super spezifisch ist auf Frauen und Männer, und dass es auch so geteilt werden muss. Also ich glaube, dadurch, dass wir alle immer so ein bisschen zusammengewürfelt werden, gibt es da einfach viel, was man noch spezialisieren kann. Und ich hoffe, dass ich natürlich dadurch, dass ich jetzt natürlich die erste deutsche Surferin bin, die bei Olympia überhaupt dabei war, glaube ich, kann ich ganz, ganz viel ansprechen. Und ich freue mich, dass ich da ein bisschen so ein Vorbild sein kann und die nächsten Generationen dafür auffordern möchte, auch ihre Meinung zu sagen.
Camilla Kemp und Tim Elter hier bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast. Toll, dass ihr vorbeigekommen seid. So viele Tausende von Kilometern, nicht nur wegen uns. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, und viel Spaß jetzt noch, ne? Ich glaube, ihr macht noch Paris ein bisschen unsicher, habe ich den Eindruck.
Definitiv, ja. Okay. Wir bringen hier richtig Stimmung rein.
Viel Spaß.
Dankeschön. Dankeschön.
Ein Drama gab es heute aber leider auch noch, denn Schwimmer Florian Wellbrock ist im Vorlauf über seine Paradestrecke, die 1500 Meter, komplett eingebrochen. Er war schon Weltmeister über die Strecke, war in Tokio noch Bronzemedaillengewinner und jetzt fast 30 Sekunden langsamer als seine Bestzeit. Florian Wellbrock selbst wollte dazu gar nichts sagen, aber sein Trainer Bernd Berghahn.
Ja, wir waren uns eigentlich sicher, dass das ein gutes Rennen wird, weil die Leistung im Training und in der Vorbelastung waren toll. Ja, kann man nicht anders sagen. Und im Moment sind wir eigentlich nur traurig und fassungslos über das Ergebnis, und das ist für uns auch nicht erklärbar.
Tja, auch das ist Olympia, ne? Solche Geschichten gibt's eben.
Ja.
Ich ziehe jetzt los.
Ja, du willst ja noch zum Straßenrennen.
Ja, zum Radrennen, direkt zum Eiffelturm, das wird, glaube ich, auch ganz gut. Und dann ins Stadion. Heute Abend Sportgeschichte, Leo Neugebauer, ich möchte live dabei sein.
Und ich guck's mir natürlich, so wie ihr hoffentlich auch, in der ARD Mediathek an. Da gibt's alle Livestreams heute von allen Wettbewerben, die wichtig sind. Und wie gesagt, die ARD Mediathek, heute für euch eine Empfehlung, und natürlich immer die ARD Audiothek. Da findet ihr morgen auch wieder das Morgen-Update mit allem, was ihr zum Zehnkampf und vielleicht zur Goldmedaille von Leo Neugebauer wissen müsst.
Also, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Le bon mot du jour.
Heute mit Schwimm-Olympiasieger Lukas Mertens.
Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph und Schriftsteller.
Freuden sind unsere Flügel, Schmerzen unsere Sporen.
Und einen Hinweis haben wir noch für euch. Wenn wir hier komplett im Olympiarausch sind, hat ja die zweite Fußball-Bundesliga wieder angefangen. Und wenn ihr da nichts, aber auch wirklich gar nichts verpassen wollt, dann solltet ihr die ARD-Audiothek zu eurer Sportheimat machen.
Wir übertragen da jedes Spiel der ersten und zweiten Liga live in der Einzeloption oder auch als Konferenz. Und ihr bekommt da auch ausnahmslos jedes Länderspiel live und kostenlos zu hören.